Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Jonas.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite ist der Jonas Meister.
Good day, mate.
Ja, den haben wir mittlerweile etabliert. Es tut mir Establish the Australian Greetings.
Yeah,
nein.
Genau.
Von meiner Seite aus eine herzliche Entschuldigung an alle Zuhörer. Aber gut, was willst du machen? Das bleibt jetzt erstmal so. Wir befinden uns in der Preview-Woche für Woche 12. Die Seahawks spielen gegen das Washington Football Team. Und insgesamt kann man, glaube ich, sagen, es sieht nicht ganz so rosig aus. Wir haben das ja auch schon in der letzten Folge so ein bisschen durchblicken
thematisiert.
Lassen. Thematisiert. Ja, dass das alles, dass wir die Saison quasi schon so ein bisschen abgehakt haben. Die Seahawks stehen jetzt 3-7, also in der NFC auf dem vorletzten Platz, hinter ihnen nur noch die Lions. Also das sollte eigentlich schon alles sagen. Selbst die Bears sind mittlerweile im Seeding vor den Seahawks anzusiedeln. Also ganz schlimme Situation, ganz schlimme Gesamtsituation. Aber das wollen wir jetzt natürlich so ein bisschen hinten ranschieben. Euch trotzdem so gut wie möglich auf das kommende Spiel gegen Washington vorbereiten. Und das tun wir natürlich wie immer, nachdem wir euch so ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht haben, was rund um die Seahawks so abgeht.
Frisch aus dem Lockerroom unseres Seahawks News.
Hier haben wir eine gute, so ein bisschen zwiegespaltene Nachricht. Also positiv ist auf jeden Fall, Cornerback Trey Brown wurde erfolgreich operiert. Es gab keine Komplikationen. Auf Instagram hat er selbst verkündet, dass alles gut verlaufen sei. Und er soll auch wieder zu voller Gesundheit zurückkehren. So die Ärzte bei den Seahawks. Negativ bleibt aber zu sagen, dass er diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Die Ärzte haben die Recovery Time auf 6-7 Monate geschätzt. Also das wird schon echt eine Weile dauern. Uff. Hatte er eine Patellaverletzung und wurde jetzt operiert und wird auch wieder gesund werden. Aber das Ganze wird echt noch eine Weile dauern. Also Daumen drücken, dass es schnell wieder alles so wird, wie es soll und er uns dann für die nächste Saison frisch und munter wieder zur Verfügung steht. Aber auf jeden Fall, sehr, sehr schade. Einer der wenigen Lichtblicke in der Defense und auch im gesamten Seahawks-Team. Von daher schmerzt es dann natürlich echt wirklich sehr, dass er jetzt nicht mehr zur Verfügung steht. Zweite Nachricht dieser Woche, eine Konsequenz aus der schwachen Seahawks-Saison ist tatsächlich, dass wir in Deutschland so ein bisschen den Vorteil haben, uns die Nächte nicht mehr so um die Ohren schlagen zu müssen. Denn das Spiel der Seahawks gegen die 49ers wurde aus der Primetime rausgeflext. Fürs Ansehen sehr bitter, für uns hier in Deutschland eigentlich ganz entspannt. Die Seahawks spielen nämlich jetzt in Woche 13 gegen die San Francisco 49ers, aber Sonntag 22:25, also deutlich humanere Zeit als ursprünglich angedachte 2:20 in der Nacht. Man muss die Dinge auch positiv sehen und könnt ihr euch jetzt schon mal in den Kalender schreiben, falls ihr den Urlaub schon genommen haben solltet, wird vielleicht lieber wieder stornieren und an den Weihnachtsurlaub ranhängen, ist vielleicht besser aufgehoben, falls es so kurzfristig noch möglich ist, aber ja. Genau.
Und wenn ich dazu noch was sagen darf, wenn wir richtig deprimiert sein wollen, ich hatte gestern gelesen, dass das erste Mal seit 2008, dass die Seahawks aus Primetime geflext werden, weil sie zu schlecht sind und nicht der Gegner.
Wird das immer dazu gesagt, warum die Spiele?
Ja, also ich sag mal so, sonst ist es eigentlich immer so gewesen, dass es dann halt darauf, weil die gehen ja auf Einschaltquote.
Ja.
Und das letzte Mal war es halt, oder die letzten Male waren es halt wirklich so, als Seattle da rausgeflext wurde, war es entweder so, weil sie halt zu gut standen und es eigentlich um nichts mehr ging in dem Sinne, oder weil der Gegner halt irgendwie, ich glaube, gegen die Eagles wurden sie mal rausgeflext vor 2 oder 3 Jahren, weil die, Philadelphia so scheiße, Entschuldigung,
Nicht konkurrenzfähig.
Ist es halt so, ja, für San Francisco gegen Seattle zieht halt in Primetime nicht mehr. Ne?
Das ist schon traurig, ja. Also vor der Saison musste man damit nicht unbedingt rechnen. Die Niners ja auch weiter so ein bisschen im Playoff-Rennen dabei. Viele sehen sie ja auch in den Playoffs, weil sie eben gerade auch eine ganz gute Form haben, was man von den Seahawks nicht behaupten kann. Aber ja, gut. So viel zu den News und ich würde sagen, dann starten wir mal rein in die Preview Seahawks at Washington.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, ganz allgemein, Jonas, Stand der Dinge, Seahawks 3-7, Washington 4-6, Topspiel sieht anders aus, oder?
Ja, das ist so, Kellerduell will ich jetzt nicht sagen. Also ich bin zwar schon frustriert, aber nicht so, dass ich sage, okay, das ist jetzt ein Niveau mit den Jets, weil es eigentlich, oder den Jaguars, weil es gefühlt so viel Potenzial in der Mannschaft steckt. Aber das ist das, was wir da geboten kriegen mit dem Zustand, in dem die Seahawks gerade sind. Und Washington, du kennst es ja, hast du es ja in der letzten Folge schon nochmal betont, dass dein Herz auch da so ein bisschen dran hängt. Und sie haben in den letzten Jahren nicht allzu gut abgeschnitten, wenn ich das mal milde sagen darf.
Hallo, letztes Jahr Playoffs. Souverän die NFC East gewonnen mit 7-9.
Genau. Und das ist dieses Jahr auch noch drin. Von wegen, du sagst gerade Playoffs, da haben sie ja gegen Tampa Bay verloren, ne?
Das stimmt, ja. Im Gegensatz zu dieser Saison, da haben sie...
Genau, vor zwei Wochen haben sie Tampa Bay geschlagen und nicht nur das. Wir haben letzte Woche auch die Panthers geschlagen, sprich, die kommen eigentlich mit zwei Siegen um die Ecke gegen Playoff-Contender. Und in dem Zustand, in dem die Seahawks sind und wenn ich da Washington sehe, sag ich mal so, kommt der Favorit aus der Stadt Washington nicht und aus der Stadt Washington langsam und nicht aus dem Staat Washington.
Ja, das kann man so sagen. Also laut Wettquoten das Washington Football Team tatsächlich mit -1 Favorit, dass ich das nochmal erlebe, dass die Seahawks von meinen beiden Lieblingsteams das Schwächere sind, hätte ich auch nie erwartet. Also das ist wirklich eine absolute Peinlichkeit. Aber ja. Also Washington, du hast recht, kommt aus einer formstarken zwei Siegesserie, ist damit das einzige NFC-Team mit einer Siegesserie im November, also alle anderen haben zumindest ein Spiel schon verloren. Ist so ein bisschen schwierig zu beurteilen insgesamt. Also ja, wie gesagt, Washington eben leichter Favorit laut der Wettquote, spielen aber zu Hause, also das kann man dann damit zumindest erklären. Für mich aber Washington momentan auch einfach das bessere Team und vor allen Dingen das Team mit der höheren Baseline. Also Washington hat jetzt relativ wenig Stars im Team, hat vor allen Dingen auch auf der Quarterback-Position, auf der wichtigsten Position mit Taylor Heinicke einen ziemlichen Nobody, der wahrscheinlich nur absoluten Feinschmeckern und Fantasy-Fans ein großer Name ist. Ja, Russell Wilson natürlich auf dem Papier der bedeutend bessere Quarterback, aber Heinicke einfach in letzter Zeit tatsächlich mit einer ziemlich guten Leistung. Aber da kommen wir später auf jeden Fall nochmal zu. Ich würde sagen, wir können jetzt auch in die Matchups reingehen und als erstes haben wir hier ein Matchup für euch. Russell Wilson inklusive Receiving Corps gegen die Washington Football Team Passverteidigung. Jonas, was muss passieren, damit die Seahawks da wieder so ein bisschen zu alter Form zurückfinden, weil das Matchup ist eigentlich auf dem Papier gar nicht so verkehrt.
Das Matchup ist auf dem Papier nicht so verkehrt, aber in Real Life quasi, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, ist Russell Wilson im Moment irgendwie verkehrt. Also du sagtest gerade Thema alte Form. Ihr hattet das im letzten Podcast auch schon besprochen, wenn man sieht, okay, du hast da Russell Wilson, du hast DK Metcalf, du hast Tyler Lockett und du hast noch Gerald Everett als Tight End. Das müsste dir ja eigentlich als Coaching-Staff runtergehen wie Öl und sagen, oh, mit den Jungs können wir was anstellen. Aber was da in den letzten zwei Wochen mit angestellt wurde, das war ja Kraut und Rüben. Deshalb, auf dem Papier sind es gute Matchups. Auf der anderen Seite, ist es dann die Frage, kriegen sie es umgesetzt auf dem Platz. Und ja, es geht alles darauf zurück, dass wir sehen müssen, ob Russell Wilson fit ist. Und wenn er das sein sollte, dann kann er es auch mit schlechtem Coaching, sage ich mal, vielleicht auch alleine rausreißen und Houdini-mäßig seine Leute finden, DK und Tyler Lockett. Aber ich sehe das jetzt im Moment nicht so. Also es ist, wenn man sich überlegt, dass die normale Recovery-Zeit von dieser Art Verletzung irgendwie 8 Wochen beträgt und der ist in 4 zurückgekommen, dann sind wir jetzt 6 Wochen nach der Verletzung, sprich eigentlich bräuchte er noch 2 Wochen, bis er komplett ausgeheilt ist, wenn er keine Belastungen zwischendurch hatte. No. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der in irgendeiner Weise fit ist und ja, in seinem ganzen Perfektionismus, vielleicht steht er sich da auch selbst im Weg und will sich irgendwie beweisen, dass er es doch kann. Und im Hinterkopf merkt er dann aber irgendwie nicht, dass es doch nicht geht. Deshalb, ja, müssen wir sehen, wie er sich fühlt, beziehungsweise wie gut es dem Finger geht. Und ich denke, das merkt man dann schon relativ schnell am Anfang des Spiels, so in den ersten 2, 3 Drives. Und wenn da nichts geht, dann kann man das eigentlich auch schon wieder abschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Herr Wilson hat wieder beteuert, dass er 100% fit ist, aber du hast es gesagt, das nehmen wir ihm nicht so recht ab, weil es ist schon eine Riesendiskrepanz zwischen seiner normalen Leistung, die wir von ihm gewohnt sind, und dem, was da die letzten 2 Spiele von ihm kamen. Ja. Und ansonsten hat sich ja jetzt gar nicht so viel in der Mannschaft geändert. Also die Offensive Line spielt tendenziell schon etwas schwächer als zu Beginn der Saison. Da bin ich insgesamt schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber die Receiver sind immer noch die gleichen. Everett wird sogar besser eingebunden als zu Beginn der Saison. Ja, ich finde es schwierig, da irgendwie andere Faktoren ausfindig zu machen als Russell Wilson. Und ja, dann von 100% fit zu sprechen, wie gesagt, nehme ich ihm nicht so recht ab. Auf Washingtons Seite, ja, die Defensive war eigentlich vor der Saison als so ein bisschen eine der besten der Liga prognostiziert worden. Diese Erwartung hat sie aber absolut nicht erfüllen können. Also vor allem die Secondary ist teilweise wirklich Kraut und Rüben. Ja, William Jackson, der vor der Saison geholt wurde als teuerste Neuverpflichtung auf Cornerback, spielt eine ziemlich schwache Saison. Kendall Fuller auf der anderen Cornerback-Seite spielt relativ solide. Rookie Benjamin St. Just war immer wieder verletzt und angeschlagen. Auf den kann man jetzt leider auch nicht, also aus Washington-Sicht leider, nicht ganz vertrauen. Das heißt, da gäbe es auf jeden Fall die Möglichkeiten für Lockett und Metcalf, ja, diese Positionsgruppen anzugreifen, und sind so ein bisschen zwei enttäuschende ja, Positionsgruppen, die aufeinandertreffen, also sowohl die Offense der Seahawks als auch die Defense aus Washington.
Definitiv. Ich gucke hier gerade noch mal so ein bisschen über die Stats, du sprichst es gerade an. Also die Defense des Washington Football Teams in Sachen Pass Defense irgendwie bei zugelassenen Yards auf Rang 28 in der NFL gerankt mit 2700 Yards zugelassen und 24 Receiving Touchdowns zugelassen. Das ist absolut letzter Platz in der NFL. Mhm. Aber ob sie das ausnutzen können, ich habe da leider so meine Zweifel, so leid es mir tut.
Ja, du sprichst die Total Stats an, und auch in Advanced Metriken, also auch in den analytischen Metriken wie EPA per Play zum Beispiel, sieht es nicht gut aus, was die Defensive des Footballteams angeht. Ja, ganz interessant ist aber tatsächlich so die Statistiken bei Third und Fourth Down. Da ist Washington tatsächlich relativ stark. Vor allen Dingen durch die Mitte, durch den Pass Rush geht da relativ viel. Die Seahawks waren hier in letzter Zeit ausgesprochen schwach. Woran kann man das so ein bisschen festmachen? Also was glaubst du, worauf ist das zurückzuführen, dass Seattle gerade mal 32,4% der Third Downs konvertieren konnte?
Ja, ich sag mal so, ich wiederhole mich wieder und sage, so leid es mir tut, aber es liegt halt für mich ganz klar am Playcalling. Also es ist dann, du auf der einen Seite bist du gefühlt immer nicht in dritter Versuch und 2 oder 3, sondern du spielst eigentlich stetig mit dritten Versuch und 8 oder 9 und ja, dann versuchst du halt über die langen Bälle zu gehen, was ja irgendwie nicht funktioniert, anstatt dann wirklich mal die kurzen Routen irgendwie zu spielen und dann auf Yards after Catch oder so zu setzen, was man ja zum Beispiel von Gerald Everett kennt. Und ich denke auch mal, Tyler Lockett ist auch ganz gut daran, kurze Routen zu laufen oder kurz nach vorne zu sprinten, dann irgendwie einen Cut zu setzen und dann vielleicht irgendwie mal parallel zur O-Line zu laufen und vielleicht da irgendwie mal die Defense so ein bisschen auseinanderzuziehen. Das ist aber alles irgendwie nicht, wird alles nicht angewandt. Es ist alles immer nur dieses, ja, wir gucken, dass wir, weil wir viele Yards überbrücken müssen, gehen wir auf unsere langen Bälle. Und in dem Moment hast du halt, wenn du die langen Bälle spielen musst, musst du halt auch deinen Quarterback lang genug schützen. Und das ist so das Problem, was du so eben angesprochen hattest. Die O-Line spielt jetzt nicht so gut. Und wenn Wilson dann unter Druck gesetzt wird und seine Receiver da nicht findet, dann ja, war es das dann auch schon wieder. Da müssen sie ihn irgendwie vom Playcalling her entlasten und wirklich auch mal irgendwie versuchen, andere Wege zu gehen, als nur diese langen Brote, wie man bei Runnernet sagen würde, zu nutzen. Da gibt's so gefühlt so viele Möglichkeiten, wenn ich mir da angucke, was andere Teams so machen. Das kommt mir viel zu selten vor und auch, was mir jetzt am Sonntag gegen Arizona ganz krass aufgefallen ist. Wilson steht auch gefühlt nur in der Pocket rum. Deshalb frage ich mich dann halt auch, wie fit ist der? Also der scrambled kaum noch. Play-Action spielen sie sowieso nicht. Der steht halt wirklich da in der Pocket. Und was wir ja auch schon gesagt haben, Seattle ist mit eins der passlastigsten Teams im Moment in dieser Saison, aber da kommt halt überhaupt nichts bei raus. Und da denke ich mal, ist das wieder so eine Kombination von beiden aus, ja, ist Russell Wilson fit und bitte call mal vernünftige Plays.
Ja. Ja, du hast es angesprochen, lange Third Downs, vor allen Dingen auch häufig das Problem und da dann eben auch, was ich immer ganz schlimm finde, wenn die Seahawks zu früh kapitulieren. Also wenn man zum Beispiel jetzt so einen dritten Versuch und 17 hat, dann versucht man gar nicht erst irgendwie den noch zu converten, sondern gibt dann Collins den Ball, der läuft dann für 5 Yards und das war's dann. Dann kommt dann der Punt. Ich kann ja verstehen, dass es bei drittem und lang nicht so einfach ist, den dann wirklich direkt zu konvertieren, aber dann sollte man zumindest ausnutzen, dass die Verteidiger, die relativ tief stehen, dann vielleicht versuchen, möglichst viele Yards zu bekommen. Lass es 11 sein, lass es 12 sein. Und dann vielleicht auch mal mutig sein und den vierten da ausspielen. Ne? Wenn du es schaffst, dann vierten und kurz draus zu machen, so vierten und 5, dann muss man auch einfach mal die Eier haben, an der Mittellinie so einen vierten und 5 oder vierten und 4 auszuspielen. Aber gut, darüber haben wir uns auch schon unglaublich häufig aufgeregt. Ja. Ich glaube, das Fass muss man jetzt nicht nochmal aufmachen, aber ich glaube, auch das ist einer der Gründe, warum eben diese Third-Down-Conversion-Rate so unglaublich tief ist. 32,4% hatte ich gesagt, Platz 30 in der NFL, also absoluter Bodensatz. Ja. Und dieser Third und diese Third und Fourth Downs sind tatsächlich auch ein Bereich, in dem Washington sehr, sehr gut ist, dann auch extrem gut Druck entwickeln kann durch die Mitte. Und das macht es natürlich dann nicht einfacher. Gegen Carolina beispielsweise am Ende sehr, sehr viele gute Stops von der Defense, als die Panthers nochmal rankommen wollten. Und ja, da haben sie dann einfach den Deckel relativ gut zugemacht mit der Defensive, auch wenn die insgesamt etwas enttäuscht. Aber dritte und vierte Versuche, da sind sie ziemlich stark. Und da müssen die Seahawks versuchen, sich einfach so sehr zu bessern, dass sie dieser Stärke noch so ein bisschen was entgegenzusetzen haben. Ja, nächstes Matchup. Offensive Line der Seahawks gegen die Defensive Line von Washington. Ja, beides Positionsteile, die so ein bisschen enttäuscht haben. Die Offensive Line der Seahawks zu Beginn der Saison eigentlich noch ganz okay. Wie würdest du so ein bisschen die Entwicklung beschreiben, die sie jetzt gemacht hat? Auch so ein bisschen vielleicht Duane Brown ist auch nicht mehr so das, was er mal war, oder?
Nee, also er hat auch gefühlt, ja, abgebaut. Also den Druck, den er dann teilweise zulässt und auch Sex zulässt, über seine Seite von gegnerischen Edge-Rushern geschlagen wird. das haben wir uns vor der Saison alles anders vorgestellt. Auch da haben wir schon ausgiebig drüber gesprochen. Also er wollte ja einen neuen Vertrag haben, was ja auch meiner Meinung nach gefühlt nach der letzten Saison in seinem Alter ja schon gerechtfertigt war. Aber wenn man sich jetzt so den, ja, ich will nicht sagen seinen Untergang, aber so, er flacht halt so langsam ab und wird halt, ist halt nicht mehr so der Anker, den du dir gewünscht hast. Und ich bin ja auch der Meinung, dass Damian Lewis zum Beispiel auf Left Guard einfach falsch aufgehoben ist. Er hat das in seiner Rookie-Saison auf Right Guard so gut gemacht und Gabe Jackson, der ja quasi das Geschenk an Russell Wilson war, von wegen wir upgraden die O-Line, der ist am Anfang ja auch, ich kann mich da an zwei Plays gegen Indianapolis im ersten Spiel erinnern, wo der teilweise zwei Leute einfach weggeblockt hat, wo ich mir gedacht habe, boah, das kann richtig was werden. Aber der Decline, nochmal wieder eine schöne neudeutsche Bezeichnung, den sieht man halt einfach. Und ich finde, ja, es ist halt so ein bisschen fehlbesetzt. Ne? Es ist auch wieder abgedroschen und gibt's auch 3 Euro ins Phrasenschwein von wegen never change a winning team. Warum muss denn zum Beispiel Damian Lewis auf Left Guard spielen, wenn er es auf Right Guard so gut gemacht hat? Und wenn Gabe Jackson große Teile seiner Karriere bei den Las Vegas Raiders, ehemals Oakland Raiders, auch Left Guard gespielt hat, also er kann es ja, ist ja jetzt nicht so, als ob er es nicht können würde. Mhm. Da fehlt mir dann so ein bisschen die Fantasie, beziehungsweise ich kann es mir nicht erklären und über die Center brauchen wir eigentlich gar nicht sprechen. Gefühlt ist das, ob da jetzt Kyle Fuller oder Ethan Posick spielen, da kommt auch teilweise so viel Druck durch die Mitte.
ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Also wir haben bevor die Entscheidung in der Offseason bekannt gegeben wurde, dass Damian Lewis da die Seite wechseln wird, waren wir uns eigentlich alle relativ sicher, dass Lewis auf seiner angestammten rechten Position bleiben wird. Dem war dann aber nicht so, du hast es gesagt, Gabe Jackson jetzt der Right Guard. Also wenn man sich die O-Line der Seahawks anguckt, ich weiß, wir wurden auch schon darauf hingewiesen, wir sollen ja nicht so viel PFF-Noten runterrattern. Das Ding ist halt nur bei Offensive Line Play, wir sind alle keine NFL-Coaches und es ist halt ein bisschen schwierig, das vernünftig zu evaluieren. Darum sind die PFF-Grades für uns, was Offensive Line angeht, zumindest mal immer ein ganz guter Gradmesser. Und da haben wir dann hier wirklich Zahlen, die uns ja Sorgen machen müssen. Also Dwayne Brown auf Left Tackle mit einer 70er Grade, das ist noch in Ordnung, ist aber auch nur der 34. von 81 gegradeten Tackles. Dann haben wir hier Damian Lewis auf Left Guard, 58. von 78 Guards mit 57,6. Ethan Posick in der Mitte mit einer 66er Grade. Dann Gabe Jackson auf Right Guard, 64,2. Und auf Right Tackle Brandon Shell 66,1. Also das ist alles absolut untere Liga-Hälfte kann man leistungstechnisch wenig gebrauchen. Also die Offensive Line enttäuscht mich persönlich auch. Da hätte ich mir mehr von erhofft. Aber klar, kann natürlich auch sein, dass es so ein bisschen an diesem Positionswechsel auch liegt, dass das eigentlich auch ein bisschen Unruhe gebracht hat in die Interior Line. Dazu dann eben der Decline von Dwayne Brown auf der linken Seite, der bis jetzt eigentlich immer in den letzten Saisons eine absolute Stütze war. Und beides zusammen führt dann eben dazu, dass die Offensive Line so ein bisschen was von ihrer Stärke des letzten Jahres oder zumindest ihrer Konstanz des letzten Jahres verloren hat. Auf der anderen Seite, Washington, die Defensive Line, das eigentliche Prunkstück dieses ganzen Teams, blieb bis jetzt auch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Also Chase Young, Montez Sweat, denen hat man einiges zugetraut. Mittlerweile sind aber auch beide verletzt. Chase Young raus für die ganze Saison. Montez Sweat fehlt vermutlich auch noch 1-2 Wochen. Die zweite Garde hat gegen Carolina trotzdem ganz gut Druck machen können. Mittlerweile, das ist ein bisschen das Herzstück dieser Line, ist aber eher so die Interior Line. Also vor allen Dingen durch die Mitte kommt viel Druck von Jonathan Allen, von Matt Ioannidis, von Darren Payne. Das könnte echt eklig werden, so gegen die Interior Line der Seahawks. Wie viel Hoffnung hast du da, dass die O-Line der Seahawks dem standhalten kann?
Ja, wie du es gerade schon ansprachst, also es ist bei Washington wäre es natürlich das, oder ist es natürlich das Prunkstück, die D-Line, wenn du siehst, wenn alle fit sind, hast du da, ich glaube, 4 First-Rounder
in der. Ja, aber trotzdem enttäuschend bislang. Also es ist nicht so gut diese Saison, wie man sich das vorgestellt hatte.
Ja, was natürlich auch, wir haben damit zusammenhängt, Chase Young, Monte Sweat hast du gerade angesprochen, aber ich schaue hier auch gerade mal, weil ich bin jetzt nicht so drin im Thema wie du beim Washington Football Team. Aber wenn ich dann zum Beispiel Jonathan Allen, du hattest ihn gerade angesprochen, als Defensive Tackle sehe, der ja vielleicht von Brian Monet Konkurrenz kriegen wird, der ja gegen Arizona 2 Sacks geliefert hat. Nein, Spaß beiseite. Mhm. Der hat 6 Sacks da stehen als Defensive Tackle und 8 Tackles for Loss und 21 Quarterback-Hits. Also da kann sich derjenige, ich glaube, es wird Ethan Posick sein, der da als Center spielt und die Interior Line. Da wird der Druck, wie du das gerade schon angesprochen hast, gerade auch so bei Third and Fourth Down, halt wirklich durch die Mitte kommen. Also da werden vielleicht meine Laienmeinung über die Edges nicht so viel kommen. Aber wenn ich da so sehe, wie du schon sagtest, Daron Payne, Jonathan Allen, ja, ich glaube, da wird diesmal der Druck eher tendenziell durch die Mitte kommen als über außen.
Ja, und selbst außen, ich meine, klar, da spielt momentan nur die zweite Garde. Aber bei der Schwäche, die die Seahawks eben da gezeigt haben, kann es dann auch passieren, dass mal so ein James Smith Williams oder ein Casey Tohill da ankommt, der jetzt vielleicht kaum jemandem ein Begriff ist. Aber gegen die Panthers hat es auch da einigermaßen funktioniert. Und ja, wie gesagt, Seahawks Offensive Line ist jetzt einfach ja, tatsächlich mittlerweile ähnlich schwach, wie immer der Ruf war. Die Seahawks O-Line wurde ja oft schlechter gemacht, als sie eigentlich war. Mittlerweile ist es aber leider, angemessen. Ja, letztes großes Matchup. Taylor, the Goat, Heinicke gegen die Seahawks Passverteidigung. Ich bin hier zum Teil halt so ein bisschen befangen, weil ich die Story von ihm einfach auch sehr geil finde, ihn auch in Fantasy häufig gestartet habe und ihn auch bei Twitter sehr oft so ein bisschen hochgefeiert habe. Wie ist so dein Blick auf Heinicke so ein bisschen von außen? Du wirst jetzt nicht viele Washington-Spiele gesehen haben, aber was hältst du von dem jungen Mann?
Ja, es ist so ein bisschen, kam so, ja, auch das sind wieder 3 Euro Phrasen ins Phrasenschwein, wie Kai aus der Kiste letzte Saison. Und am Anfang hast du halt echt gemerkt, okay, da hat er auch irgendwie so Spiele dabei, auch jetzt noch. Also das muss man ja auch sagen, also seine Leistungen sind jetzt relativ schwankend, aber in den letzten Wochen hat das echt gut hingekriegt. Zwei starke Spiele in Folge gegen auch 2 starke Defenses mit den Buccaneers und mit den Panthers. Und ja, hat auch sich so als Game Manager eigentlich ganz gut bewiesen. Macht eigentlich relativ wenig Fehler, die er am Anfang häufiger gemacht hat, auch jetzt am Anfang der Saison. Und was mir jetzt im letzten Spiel, ich hatte so ein bisschen in der Red Zone gesehen, was mir auch aufgefallen ist, dass er auch dass er mobil ist. Also er verlängert dann auch mal Drives einfach mit seinen Beinen, wenn es dann mal irgendwie 3. Versuch und 6 oder 7 gibt, dann, wenn er keine Anspielstation findet, dann läuft er eigentlich einfach auch mal. Und das macht ihn schon ziemlich sympathisch und was man ja so an sich sagen muss, sein Charakter. Ich finde es immer ganz lustig, ihn so dann so an der Sideline zu sehen oder so. Der zieht immer ganz gute Grimassen, finde ich. Das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben.
Ja, ich mag seine Jubelschreie immer sehr gerne nach einem Touchdown. Dann steht er da rum wie so ein Brüllaffe und schreit da seine Freude raus. Das sieht auch immer ganz gut aus.
Ja, ist auf jeden Fall ein wilder, aber auch ein guter Typ. Also ja, gefällt mir. Ja. Und könnte den Seahawks auch Probleme machen.
Das auf jeden Fall. Ja, also Heinicke, sein Problem war am Anfang der Saison immer so ein bisschen tatsächlich die Red Zone. Also er ist das Feld immer ganz gut runtermarschiert, jetzt auch nicht so mega dominant. Also er ist immer noch sicherlich kein Top-Quarterback, aber ist halt wirklich ein guter Game-Manager und oftmals tatsächlich auch ein bisschen mehr. Also oftmals war dann eben das Problem, dass Washington den Ball gut bewegen konnte und dann in der Red Zone, wenn es in Richtung Endzone ging, wurde es halt oftmals vogelwild. Also Gott, wie oft sage ich eigentlich oftmals? Ich muss jetzt auch mal ein bisschen einschränken. Wurde häufig vogelwild und das hat sich die letzten beiden Spiele so ein bisschen eingestellt. Also vor allem gegen die Buccaneers hat er eine sehr gute Leistung erbracht. Jetzt auch wieder gegen die Panthers. Ja, 3 Touchdowns geworfen. Auch sonst relativ fehlerfrei geblieben. Also kaum Incompletions, spielt sehr sicher. Und schafft es dann eben auch lange und konsequente Drives hinzulegen. Also gegen die Buccaneers, glaube ich, irgendwie über 10 Minuten oder 11 Minuten lang den Winning Drive am Ende auf den Rasen gezaubert, sodass die Buccaneers überhaupt keine Chance mehr hatten, da irgendwie aufs Feld zu kommen mit der eigenen Offensive, dabei immer wieder die dritten und vierten Versuche konvertiert. Das ist was, wo die Seahawks ihn auf jeden Fall stoppen müssen, wo die Seahawks konsequent sein müssen. Da tut es dann jetzt umso mehr weh, dass Trey Brown nicht mehr dabei ist, der beispielsweise Aaron Rodgers häufig sehr schön gestoppt hat und dann eben bei den kurzen Routen noch immer sehr schnell dabei war, sehr situativ auch gut entschieden hat, okay, hier muss ich jetzt hin, hier muss ich interrupten, auch gegen die Steelers blieb mir dann eine Szene im Kopf, da muss man jetzt eben schauen, wer es schafft, dafür einzuspringen. Sidney Jones wäre da sicherlich eine Möglichkeit, der ja auch schon fast die Interception gefangen hatte gegen die Cardinals. Ja, ganz wichtig tatsächlich auch, Taylor Heinicke bekommt enorm viel Zeit durch die Offensive Line. Also Washingtons O-Line ist momentan eine der besten der Liga. Heinicke da teilweise wirklich 3-4 Sekunden ohne Pressure. Hast du, ein bisschen schwierig die Frage, aber hast du überhaupt noch Vertrauen so in den Pass Rush der Seahawks? Weil auch der war ja wirklich echt mau diese Saison. Aber gerade gegen Heinicke ist es unglaublich wichtig, ihn unter Druck zu setzen. Meinst du, da kann irgendwie was gehen?
Ja, auch das war so ein Punkt, wo wir vor der Saison gesagt haben, ja, so Masse statt Oberklasse, nenne ich es mal, wo wir uns auch gefühlt viel mehr erhofft haben, gerade so von Carlos Dunlap oder Kerry Hyder, wenn ich gerade mal gucke, die haben beide einen halben Sack und Carlos Dunlap hat 4 Quarterback-Hits. Kerry Hyder hat 9, ja, okay, der spielt auch Interior. Das ist alles, also die beiden Sack-Leader sind Daryl Taylor und Rasheem Green mit 4 beziehungsweise 3 Tackles, 3 Sacks. Mhm. Das ist einfach, da hatten wir uns auch was anderes erwartet. Und wenn du dann auf so eine O-Line triffst, und dann auch mal so in den letzten Wochen geguckt hast oder gerade auch so gegen Arizona, wo Colt McCoy auch gefühlt irgendwie Zeit hatte ohne Ende und dann, was mir da auch aufgefallen ist, der hatte auch 3-4 Mal war der Snap überhaupt gar nicht gut, hat ihn dann irgendwie fallen lassen, beziehungsweise fast fallen lassen und musste ihn dann nochmal sichern und hat gar nicht nach vorne geguckt, weil er erstmal den Ball suchen musste. Und hat dann trotzdem noch den Pass, glaube ich, einmal war es, glaube ich, ein Touchdown-Pass sogar, noch anbringen können. Da wäre bei anderen D-Lines, wäre da schon längst der Druck gekommen und der wäre irgendwie, entweder wäre in den Boden gestampft worden oder hätte den Ball weggeschmissen. Aber beim Druck der D-Line der Seahawks kann er wirklich sogar nochmal, den Ball fast nochmal aufheben und dann mal gucken, wo sind denn meine Receiver? Ja. Und sie dann anspielen. Also, das ist schon echt, dann aber auch so im zweiten Level, wenn ich dann gucke, Bobby Wagner hat wieder 115 Tackles. Die Frage ist aber, wo setzt er die? Und zwar nicht irgendwie direkt hinter der Line oder hinter der Line of Scrimmage, sondern mittlerweile, so gern ich ihn habe, irgendwie gefühlt 10, 11 Yards downfield, wo du dann schon wieder das First Down aufgegeben hast. Das ist auch
alles. Immerhin ist er noch schnell genug, um 10 Yards downfield zu laufen.
Also. Ja, genau. Oder er steht halt da, weil er da irgendwie in Coverage muss. Also das ist schon, wir kommen schon wieder in diesen Teufelskreis des Bashings, so sage ich mal. Ja. Nein, aber generell, wir hatten uns vor der Saison, glaube ich, alle viel mehr erwartet und was da im Moment kommt, das ist sag ich mal so überspitzt, das wird die O-Line des Washington Football Teams wahrscheinlich nicht viel jucken, leider.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass man da einen krasses Mismatch hat für Washington. Secondary, ich hatte es angesprochen, verletzungsgeplagt. DJ Reed hat gegen die Cardinals nicht spielen können. Wir nehmen jetzt leider relativ früh in der Woche auf, aufgrund von Terminfindungsproblemen. von daher können wir dazu noch gar nichts sagen. Da müsst ihr auf jeden Fall die Injury Reports im Laufe der Woche im Auge behalten. Wir werden auch versuchen, das natürlich über Social Media zu covern. Also da gerne natürlich den Seahawkers folgen, German Seahawkers, bei Twitter @SeahawkersGER. Ich glaube, bei Insta einfach @GermanSeahawkers. Da bleibt er eigentlich immer auf dem Laufenden über Verletzungsprobleme, über Injury Reports etc. Also wenn DJ Reed wiederkommt, das wäre auf jeden Fall ganz wichtig, denn auf Seiten von Washington haben wir mit Terry McLaurin einen erstmal sehr sympathischen Spieler, aber auch sehr, sehr, sehr starken Spieler. Also diese Saison, ja, gab es immer wieder Spiele, in denen er so ein bisschen abgetaucht ist, was dann aber auch so ein bisschen an der Gesamtleistung des Football-Teams lag, und die beiden letzten Spiele, als Washington eben wieder ein bisschen besser aufgespielt hat, war auch Terry McLaurin immer vorne mit dabei, jetzt auch gegen die Panthers wieder über 100 Yards Touchdown gefangen, hätte fast noch einen zweiten gehabt, hatte ordentlich Platz hinter sich, wie sagt man das denn?
Ist schon spät.
Wenn man dem Cornerback davonläuft, dann hat man Separation. So,
Separation, ja.
So. Hatte in der Endzone auch nicht Separation, und dann hat Heinrich ihn aber um irgendwie 1-2 Yards verfehlt. Das war sehr ärgerlich. Aber insgesamt, ja, McLaurin, einer der besten Receiver, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also Top 15 würde ich ihn mindestens einschätzen. Und gerade bei Contested Catches eine absolute Macht, hat die meisten in der ganzen Liga. Also Heinrich vielleicht nicht der aller genaueste Quarterback, aber wenn er es dann mal schafft, den Ball in den McLaurins Nähe zu werfen, dann kommt er meist auch an. Also Terry McLaurin einfach ein sehr, sehr durchsetzungsstarker Spieler, und ohne DJ Reed, ohne die beiden Starting Quarterbacks, ganz, ganz schwierige Nummer. Da braucht man definitiv auch Unterstützung von den Safeties, insbesondere Diggs, um die tiefen Bälle auf McLaurin und auch die Andre Carter, auch so eine kleine Neuentdeckung, sehr quirliger, schneller Spieler, zu verhindern. Und da sehe ich momentan auch noch nicht so richtig, dass die Secondary der Seahawks das hinbekommt. Wie ist da so deine Einschätzung, dein Selbstvertrauen, dein Vertrauen in die Seahawks, in die Secondary?
Also ich sag mal so, das ist halt auch so schade und passt halt einfach zu der Saison. Also wir haben uns echt gefreut, nachdem sich die Defense ja am Anfang wieder so angestellt hat wie letztes Jahr und so gedacht hat, ja, vielleicht wären wir dieses Jahr die schlechteste Defense aller Zeiten, haben sie sich so ein bisschen gefangen, was halt auch wirklich in den letzten vier Spielen oder drei ein Drittel mit Trey Brown zu tun hatte, ne? Der halt auch wirklich da auf der anderen Seite zu DJ Reed echt einen guten Gegenpart gespielt hat, und dann verlierst du ihn einfach bei so einem Allerwelts-Catch gefühlt. Er ist noch nicht mal, der Gegenspieler hat da noch nicht mal Einfluss drauf, dass er sich verletzt, sondern er fällt halt einfach doof. Ja. Und das ist dann wieder so, ja, eigentlich hattest du gerade so dein Duo gefunden und hast dich für den Jungen gefreut, dass er dann auch mal spielt, und dann kommt da wieder sowas dazwischen, und wenn ich dann sehe, ja klar, DJ Reed ist halt wirklich das Zyklein an der Waage jetzt, und wenn du dann hast, dann hast du Sidney Jones, und wer hat dann für Trey Brown gespielt? Ich glaube, Blaise Austin oder so.
Uiuiui. Okay.
Das wird dann schon, da denkt sich Scary Terry, juhu, hat jetzt ein Field Day und macht mal irgendwie, keine Ahnung, 150 Yards und 3 Touchdowns, wenn ich es jetzt mal übertreibe, aber ja, gefühlt ist das dann auch gerade, wenn er nicht gegen DJ Reed spielen sollte, und dann gegen Sidney Jones, aber dann auch gegen Blaise Austin gerade, ist das einfach ein Mismatch. Und wie du dann sagst, da musst du dann halt gefühlt auch auf die Hilfe der Safeties vertrauen. Bei Jamal Adams ist das in Coverage ja so ein Ding. Quandre Diggs, dem traut man das schon eher zu. Das ist eigentlich auch der beste Secondary-Spieler diese Saison bei den Seahawks. Wenn du dann aber die Hilfe darüber holst, dann hast du wieder in der Mitte des Feldes offen, und dann hast du halt, wie du schon sagst, hast du auch DeAndre Carter oder andere Spieler, Ricky Seals-Jones als Tight End, der dann halt auch mal so, ich sag mal, wie Zach Ertz dann da in der Mitte des Feldes steht und dann mal hier ruft, wenn er vielleicht offen steht.
Also Ricky Seals-Jones ist wunderbar verletzt, aber, aber Logan Thomas wird wohl wiederkommen. Der,
ja, das ist ja dann nochmal
gefühlt. Noch schlimmer, ja.
Ja. Ja. Der hat ja letztes Jahr, glaube ich, schon, war der, glaube ich, in dem Spiel gegen Washington gegen Seattle, war der, glaube ich, auch der beste Receiver gefühlt, weil da ist es den Seahawks eben gelungen, Terry McLaurin auch irgendwie so ein bisschen abzumelden.
Ja, da hat auch noch Dwayne Haskins gespielt.
Ja, ja, das stimmt auch wieder. Aber nee, auch in diesem Mannschaftsteil habe ich in der Konstellation, so leid es mir tut, irgendwie kein Vertrauen.
Ja. Curtis Samuel wird wohl auch wieder dabei sein. Ein weiterer Wide Receiver, eine weitere Waffe für Taylor Heinicke. So ein bisschen der D-Eskridge des Football-Teams.
Den gibt's ja auch noch.
Den gibt's auch noch, ja. D-Eskridge vielleicht auch für die Seahawks Offense eine Möglichkeit, ein bisschen mehr Variabilität, ins Playcalling reinzubringen. Aber gut, das sagen wir jetzt auch schon so lange.
Ja.
Na gut, jetzt ist er auch nicht mehr, ist jetzt auch gerade erst wieder fit geworden. Von daher geben wir der Offense nochmal eine Chance, ihn etwas besser einzubinden. Aber ja, mal schauen, was man von ihm den Rest der Saison noch erwarten kann. Ich glaube, wir können resümieren. Washingtons Offense gegen die Defense der Seahawks, schon ein kleines Mismatch zugunsten von Washington. Insgesamt, wir können ja mal ein Fazit ziehen. Ne? Also wir haben jetzt ein paar Matchups besprochen. Dein Fazit: Würdest du die Line von Vegas mitgehen, Washington minus 1?
Ja, also ich sag mal so, ja, wie ich ja am Anfang schon erwähnt hatte, also das ist, wenn die Seahawks Normalform haben, ja, dann ist das eigentlich ein, ja, was heißt, in der NFL hast du auch da wieder Phrasenschwein, hast du nie einfache Spiele. Aber dann bist du da Favorit und dann solltest du das eigentlich gewinnen. Aber in dem Zustand, in dem jetzt wirklich die ganze Mannschaft ist, wenn es von der Offense über Russell Wilson angefangen, übers Coaching, verletzungsbedingt in der Secondary, da kommt im gefühlten Moment alles zusammen. Und deshalb gehe ich da auch mit und sage einfach, ja, das ja, ist jetzt kein 50-50-Ding, also ich lehne mich schon so ein bisschen Richtung Washington und sag einfach mal, einfach wird's nicht. Vielleicht ein bisschen einfacher als in den letzten Wochen, weil du mit den Packers und den Cardinals ja auch zwei echte Top-Teams hattest.
Naja, Cardinals mit Colt McCoy ist ja schon nochmal.
Du hast halt eine schöne Grüße an Tyson Chandler, wollte ich gerade sagen. Nee, das ist Basketball. An Chandler Jones, der jetzt irgendwie in der Top 10 aller Defense-Spieler im Lumen Field mit 12,5 Sacks ist, obwohl er nie einen Snap für die Seahawks gespielt hat. Da kommst du dann selbst über deine Defense und deshalb wird ein enges Ding, aber ich sehe da Washington schon irgendwie ein paar Meter vorne.
Ja. Was genau wir tippen und wo das Spiel zu sehen sein wird, das hört ihr gleich.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Die Seahawks spielen auswärts im FedEx Field in Washington DC und zwar in der Nacht von Montag auf Dienstag in der nächsten Woche 2.20 Uhr zu sehen. Zu sehen ist das Ganze mit dem NFL Game Pass und auch auf The Zone. Also ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall ganz schön. Ja, Tipps. Jonas, fang an. Was meinst du?
Ja, wie ich es gerade schon sagte, also ich sehe es irgendwie nicht, so sehr es ich mir auch wünschen würde. Wobei ich ja, das ist mir heute eingefallen, spätestens nächste Woche wird ja wieder alles gut, da rasieren die Seahawks wieder, weil diese letzten beiden Shitshows, die da abgeliefert haben, waren jeweils Leute von uns aus der Redaktion in USA im Stadion.
Aber Simon ist wieder im Stadion.
Ja, eben genau. Am Montag ist Simon nochmal da.
Ja.
Da gehen sie wieder, ja, unter gehen sie nicht, aber da erwarte ich dann die nächste Shitshow und dann in der Woche drauf gegen die 49ers, da gibt's dann einen 50-Burger für die 49ers oder so, wenn wir alle wieder hier in Deutschland zusammen sind. Nein, aber nochmal, ich sehe das Football-Team vorne und sage, die gewinnen 17-10 gegen die Seahawks.
Ich glaube, es werden ein paar mehr Punkte fallen und ich glaube tatsächlich auch wenn das vielleicht ein bisschen antiklimatisch ist zu dem, was ich eben gesagt habe, dass das ein Spiel sein kann, in dem Russell Wilson sich so ein bisschen berappelt. Außerdem glaube ich, dass jetzt, wo die Seahawks eigentlich quasi gestorben sind für die Playoffs, dass sie sich jetzt doch nochmal so ein bisschen
zweite Luft kriegen.
Ja, schon. Einfach auch mich so ein bisschen zu ärgern, weil ich ja jetzt mittlerweile fast schon sagen kann, gut, Seahawks Playoffs kannst du vergessen. Naja, vielleicht schafft Washington das ja noch. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die Seahawks dann sagen, nee, Washington schafft's aber auch nicht. Damit für mich dann quasi gar kein Spaß mehr in den Playoffs übrig bleibt. Also ich glaube, Seahawks und Washington werden beide nicht in die Playoffs kommen. Ich glaube, die Seattle Seahawks werden dieses Spiel gewinnen. Und zwar mit 31-28. Also ich glaube, es werden viele Punkte fallen. Ja, ich glaube, beide Defenses werden ihre Probleme haben. Washington hatte immer Probleme mit Russell Wilson, vor allen Dingen, wenn er so ein bisschen die Beine in die Hand nimmt. Das haben wir eben noch gar nicht besprochen, aber Scrambling und eingestreute Runs sind gegen Washington immer eine gute Idee. Damit haben sie immer Probleme. Auch Cam Newton letzte Woche mit einem Rushing-Touchdown relativ langem. Also
die Frage ist, ob Pete Carroll das sieht.
Ja, ist mir egal. Da muss Wilson halt selber mal die Dinge in die Hand nehmen. Ja. Vor allem auch die Beine in die Hand nehmen. Ja. Und so ein bisschen selber laufen. Also ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass Seattle hier den Sieg davon trägt, auch wenn Washington gut in Form ist. Und wie gesagt, am Ende glaube ich, es werden viele Punkte fallen. Wird, glaube ich, ein angenehmes Spiel, auch für neutrale Zuschauer. Von daher gut, wahrscheinlich das letzte Primetime-Spiel für die Seahawks diese Saison. Das ist dann nochmal was für Genießer. Ich glaube wirklich, es kann ein unterhaltsames Spiel werden. Und drück einfach mal die Daumen. Ich hoffe, möglichst viele von euch stellen sich einen Wecker oder bleiben wach, je nachdem, wie ihr es lieber habt. Ich werde mir definitiv den Wecker stellen, wenn meine beiden Lieblingsteams aufeinandertreffen. Hab tatsächlich auch Dienstag frei. Also hervorragende Planung. Und wird ein schönes Spiel.
Du kannst einfach nicht verlieren in der Nacht. Das ist egal, wie es ausgeht.
Ja, wahrscheinlich wird es ein Unentschieden dann. Also dann
ja, ist, genau. Herzlichen Glückwunsch. Das wird noch zu dieser Saison passen.
das würde sehr gut passen, ja. Nee. Aber wie gesagt, schaut es euch gerne an. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wie gesagt, dadurch, dass wir so früh aufnehmen, checkt auf jeden Fall Social Media aus, schaut, was die Woche über noch so passiert. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wie immer, mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.